Heute ist Mittwoch, der 10.4. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Ja, die Kriminalitätsstatistik, da gibt es ja viele Mythen drüber, aber ehrlicherweise auch ganz schön viele Vorurteile, die daraus entstehen. Das schauen wir uns heute mal ganz genau an. Und dann sprechen wir über die Rechte von leiblichen Vätern, denn da gibt's was Neues. Und zum Schluss, da geht's um das Zuckerfest. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, so, ihr nehmt jetzt alle mal euer Handy in die Hand und öffnet euren Podcast-Player eurer Wahl. Und dann sucht ihr den Podcast im Prinzip clever. Ja, und auf dem Cover, da lächle ich euch eventuell entgegen und meine liebe Freundin Tina Rute. Das ist doch ganz schön, oder? Das ist nämlich unser neuer Podcast. Hört da doch mal rein. Ein kleiner Safe Space für all eure Sorgen und Probleme, die ihr gern mit einer Freundin besprechen wollt. Und jetzt geht's hier bei uns los, bei der Informantin. Die Kriminalitätsstatistik. Das ist ja immer etwas, was ganz genau betrachtet wird. Ja, und dann werden da auch oft, ziemlich viele Vorurteile abgeleitet. Und deswegen habe ich mir heute gedacht, wir schauen uns das Ganze mal ganz genau an. 2023 hat die Polizei in Deutschland nämlich so viele Straftaten registriert wie seit 2016 nicht mehr. Es geht um 5,94 Millionen Straftaten, die statistisch erfasst worden sind. Das sind 5,5% mehr als im Vorjahr. Und Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die sagte, als sie diese Statistik gestern vorgestellt hat, Deutschland ist weiterhin eines der sichersten Länder der Welt. Ja, und laut der polizeilichen Kriminalstatistik PKS nahm auch die erfasste Gewaltkriminalität zu. Zitat wieder von Faeser: Hier gilt für mich ohne Wenn und Aber eine Nulltoleranz. Das bedeutet ein konsequentes Durchgreifen der Polizei, schnelle Verfahren und spürbare Strafen. Ja, und gleichzeitig müsste die Prävention gestärkt werden. Wir müssen bei den sozialen Ursachen ansetzen, die sich hinter Kriminalität und Gewalt verbergen. Dazu gehörten fehlende Schulabschlüsse und Perspektivlosigkeit sowie Kinderarmut. Sie sagt, das bedeutet auch, gute Sozial- und Bildungspolitik ist die wirkungsvollste Prävention. Für den Anstieg könnten nach Einschätzung des Bundeskriminalamtes drei Faktoren eine Rolle spielen. Auf der einen Seite ist das die Corona-Pandemie, dann eine etwas höhere Zuwanderung als sonst und eine Inflation. Ja, und diese drei Punkte, die schauen wir uns jetzt mal zusammen etwas genauer an. Fangen wir doch mal mit der hohen Zuwanderung an und schauen, was das BKA da sagt. Ja, mit 17,8% gab es einen starken Anstieg bei nichtdeutschen Tatverdächtigen. Den Grund sehen die Kriminalisten in insgesamt weiter hohen Zuwanderungsraten. Und dadurch steige dann auch irgendwie die Bevölkerungsanzahl natürlich und auch der Anteil der Nichtdeutschen. Zu diesen Risikofaktoren gehörten auch die Lebensbedingungen in den Erstaufnahmeeinrichtungen, die wirtschaftliche Unsicherheit und Gewalterfahrung. Ja. Auch hier sagte Faeser, wir haben eine Nulltoleranz. Das bedeutet, bei ausländischen Tätern leben den strafrechtlichen Konsequenzen auch, dass sie Deutschland deutlich schneller verlassen müssen, als es bislang der Fall war. Wer sich nicht an die Regeln hält, der muss halt gehen. Ja, ich habe dazu in den sozialen Medien ein wirklich spannendes Video von Maximilian Pollocks gesehen. Und eventuell klärt das uns nochmal ein bisschen mehr auf als diese doch etwas sachlichere Argumentation, warum Kriminalität bei einer hohen Zuwanderung gestiegen sein könnte.
Jugendkriminalität, immer mehr Ausländer. Der NRW-Innenminister Reul hat die Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik bekannt gegeben. Angeblich wollte er dadurch den Rechten nicht die Deutungshoheit überlassen. Was sagen die Zahlen? Über ein Drittel der Tatverdächtigen haben keinen deutschen Pass. Und das, obwohl es nur 15% Ausländer im Land gibt. Und das ist bitter. Und wenn man solche Zahlen ohne Kontext rausballert, dann glaube ich nicht, dass man damit den Ausländerfeinden das Wasser abgräbt. Im Gegenteil, Norbert. Faschos lieben diesen Trick. Deswegen ein paar Gedanken von Onkel Pollux. Wenn es darum geht, Ursachen für dieses unproportionale Verhältnis zu finden, dann suchen die Medien und die Politik sehr gerne. Kulturelle Unterschiede, bestimmte Glaubensrichtungen werden vorgeschoben. Manche reden gar von genetischen Prädispositionen bei den Verdächtigen. Nur eins sagt niemand. Kriminalität hat ökonomische Ursachen. Der Hauptgrund für Verbrechen ist Armut. Genauer gesagt, Ungleichheit. Je größer die Schere zwischen denen, die nichts haben, und denen, die alles besitzen, desto mehr Kriminalität, desto mehr Gewalt. Ihr könnt es ein Ausländerproblem, ein Zuwanderungsproblem nennen, solange ihr wollt. Die Wahrheit ist, es geht um Chancen. Es geht um Gesehenwerden. Es geht um Teilhabe und Hoffnung. Und ja, es geht um Geld. Wenn wir es nicht schaffen, denen ganz unten die Möglichkeit zu geben, teilzuhaben an dieser Gesellschaft, dann werden wir in den nächsten Jahren ganz andere Anstiege in dieser Statistik erleben. Selbst wenn ihr alle Grenzen dicht macht. Menschen, die denken, keine Chance zu haben, werden Täter. Armut ist der Feind, nicht Ausländer.
Ja, behaltet das mal im Hinterkopf. Es geht um Armut. Und weiter geht's mit der Pandemie. 2023 war das erste Jahr, ohne dass wir irgendwie zu Hause bleiben mussten oder es irgendwelche Einschränkungen wegen Corona gab. Und das hat dann auch dazu geführt, dass es anscheinend mehr Tatgelegenheiten gegeben hat. Denn wenn man draußen ist, dann passiert anscheinend mehr Kriminalität. Würde ich jetzt die Gewaltstatistik dagegen halten und auch Gewalt in Beziehung. Aber gut, diese Argumentation führt das Bundeskriminalamt und sagt, Jugendliche, die hätten Nachholeffekte gehabt und auch Straftaten mangels Gelegenheiten von vorher jetzt ausgeübt. Und es wäre vielleicht auch ein Mangel an sozialen Kontakten vorher gewesen und eine Stressbelastung. Zitat aus der Kriminalstatistik, dies habe häufig zu psychischen Belastungen geführt, was sich auf ihre Anfälligkeit, Straftaten zu begehen, auswirken kann. Ebenfalls könnte nach Ansicht der Forschenden die relativ hohe Inflation und die wirtschaftlichen und sozialen Folgen zu mehr Straftaten geführt haben. Auch hier wieder das Argument Armut in der Gesellschaft. Und wenn man da noch mal ein bisschen auf die Tatverdächtigen genau schaut, dann sieht man, dass in ökonomisch schwächeren Regionen die Zahl deutlich höher ausgefallen ist. Und auch, was ich auch relativ spannend fand, war, dass in dem ersten Halbjahr, wo die Inflation noch etwas höher war, mehr Straftaten begangen worden sind als im zweiten Halbjahr, wo die Inflation etwas niedriger war. Okay, aber dann gibt's ja auch noch ein paar Fragen. Welche Strafen werden denn da jetzt eigentlich alle erfasst in dieser Statistik? Ja, in dieser Kriminalstatistik von der Polizei, da findet man die absoluten Zahlen aller Straftaten und Tatverdächtigen sowie die relativen Zahlen, die über die Häufigkeit von Straftaten in Bezug zur Anzahl der Einwohner oder Angehöriger bestimmter Gruppen, also Altersgruppen, Geschlecht, Nationalität, Aufschluss geben können. Und das soll dann die Vergleichbarkeit über Jahre hinweg gewährleisten. Und so kann man dann sagen, in einer Altersgruppe zum Beispiel, da ist die Kriminalität deutlich angestiegen. Man kann sich aber auch fragen, welche Strafen werden denn da eigentlich nicht erfasst? Das sind zum Beispiel Staatsschutzdelikte, Ordnungswidrigkeit, aber auch Verkehrsdelikte, Steuerdelikte. All das ist da nicht drin. Und am allerwichtigsten, in dieser Kriminalstatistik, da finden wir nur das sogenannte Hellfeld. Also das bedeutet, all das, was angezeigt worden ist und was dann auch vielleicht vor Gericht gelandet ist, aber alles andere, von dem wir nicht wissen, was im Verborgenen sozusagen bleibt, ist ja das Dunkelfeld und die sogenannte Dunkelziffer. Die ist ja meistens um einen Großteil höher. Und der Frankfurter Strafrechtler und Kriminologe Tobias Singelnstein, der hat im NDR dazu gesagt, Zitat, ob Menschen Straftaten begehen, das hängt im Wesentlichen von Alter, Geschlecht und den sozialen Umständen ab, aber nicht vom Pass oder von der Staatsangehörigkeit. Hinter der Gruppe der Nichtdeutschen verbergen sich sehr, sehr unterschiedliche Menschen, die praktisch nichts miteinander zu tun haben. Das könnten Touristen sein, genauso wie Geflüchtete, die seit ein paar Monaten in Deutschland sind, oder Menschen, die seit Jahrzehnten in Deutschland leben. Wichtiger sei ein Blick auf die sozialen Lebenslagen. Hinzu komme, dass fremdgelesene Menschen häufig auch Nichtdeutsche besonders häufig kontrolliert würden. Auch das könnte sich in der Statistik niederschlagen. Und bestimmte Delikte, so meint er, können zudem nur von Ausländern begangen werden, weil es etwa Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht oder auch das Asylverfahrensgesetz sind. Dass die sozialen Umstände relevant sind, spiegelt sich in der Statistik für 2023 wieder, meint er. In wirtschaftlich schwachen Regionen, wie wir es ja auch gerade eben schon einmal festgestellt haben, war die Zahl der Straftaten auch um einiges höher. Ein Fazit, also hier von mir. So eine Statistik, die muss tiefer gelesen werden, als nur sich die reinen Zahlen anzuschauen, denn sonst hat man nichts außer Vorurteile. Das Bundesverfassungsgericht hat die Rechte leiblicher Väter in einem Grundsatzurteil gestärkt. Ja, der Gesetzgeber, der muss jetzt handeln und anscheinend auch noch in diesem Jahr und Verbesserungen vornehmen. Grund für dieses Urteil war eine Verfassungsbeschwerde. In dem Fall hatten sich Mutter und Vater kurz nach der Geburt des Kindes getrennt. Die Frau lernte einen neuen Partner kennen und mit ihrer Zustimmung ließ er sich als rechtlicher Vater eintragen. Allerdings erst, nachdem der Kläger einen Antrag auf Feststellung seiner Vaterschaft gestellt hatte. Ja, die Frau, ihr Partner und das Kind, die leben seither als Familie zusammen. Der Mann ist vor Gericht gezogen, der biologische. Der durfte sein dreijähriges Kind immer mal wieder sehen, aber ist eben nicht als rechtlicher Vater anerkannt worden. Und er hat sich damit durch alle Instanzen bis zum höchsten Gericht durchgeklagt. Und das entschied jetzt, dass die geltenden Gesetze mit dem Elterngrundrecht nicht vereinbar sind. Sie bedürften einer Ausgestaltung, so steht es im Urteil. Und der Gesetzgeber, der könne dabei die, Zitat, rechtliche Elternschaft des leiblichen Vaters neben der Mutter und dem rechtlichen Vater vorsehen. Das bedeutet dann ja im Umkehrschluss, das Kind kann eine Mutter und zwei rechtliche Väter haben. Und Bundesjustizminister Marco Buschmann, der sagt, finde ich alles super, diese Gesetzesreform, die hatte ich auch schon angekündigt. Aber er will die Position von leiblichen Vätern stärken, aber eben nur mit zwei rechtlichen Elternteilen. Und das möchte er so machen, es soll eine Sperrwirkung geben. Das heißt, solange ein gerichtliches Verfahren läuft, in dem ein Mann seine Vaterschaft feststellen lassen will, darf kein anderer Mann die Vaterschaft anerkennen. Und der Kläger, der sich hier durchgeklagt hat, der hat dazu gesagt, ja, diese Änderung ist genau das, was ich vor Jahren gebraucht hätte. Und der Gesetzesentwurf zu dieser Regelung, der soll noch in dem ersten Halbjahr 2024 erfolgen. Wenn wir mal kurz den Kalender schauen, ist April. Buschmann hat noch 2 Monate Zeit. Das wäre ja mal richtig schnell. Und zum Schluss. Gestern ist Ramadan zu Ende gegangen. Vom 10. März bis zum 9. April, da wurde ja nach dem islamischen Kalender gefastet. Und für manche begann dann gestern Abend und für andere auch heute das Fastenbrechen. Bei uns wird das Zuckerfest genannt. Und wie das Wort schon sagt, es wird gefeiert und es gibt dabei auch viel Süßes. Das Fest wird 3 Tage gefeiert und schon vor dem Fest ist es eine Pflicht, dass man eine Wohltätigkeit vollbringt. Man soll Bedürftigen die Möglichkeit bieten, an den Festlichkeiten teilzuhaben. Und das kann zum Beispiel durch Geld oder auch Grundnahrungsmittelspenden erfolgen. Und zu weiteren Bräuchen zählt auch, dass man neue Kleidung trägt, dass man Familie und Freunde besucht, dass man sich was schenkt, dass es die Besuche von Toten an den Gräbern gibt und es gibt eine spezielle Deko. Ich wünsche allen, die dieses muslimische Fest heute oder gestern oder auch die nächsten Tage feiern, ganz, ganz viel Spaß. Happy Zuckerfest. Ihr Lieben, das war's schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Und wie immer gilt, abonniert den Podcast. Schreibt mir eine schöne Bewertung, drückt auf die Glocke, alles was geht, damit dieser Podcast weiter bestehen kann. Ich freue mich so, dass wir das hier machen. So schön, dass ihr dabei seid. Wir hören uns hier bei der Informantin am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Und PS, wenn ihr wollt, morgen bei Im Prinzip Clever.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.